Also wir wollen ja heute zusammen über Religion und Religionskritik reden. Und kritisiert man religiöse Staatsoberhäupter, religiöse Praktiken oder den religiösen Glauben an sich, begegnet man oft dem Vorwurf der Intoleranz. Religion sei etwas Privates und deswegen über jede Kritik erhaben. Inwieweit ist Religion tatsächlich etwas Privates?
Schwer zu sagen. Einerseits wird natürlich, wobei man auch überlegen muss, über wen redet man. Aber reden wir jetzt erstmal von der Situation, sagen wir mal in Europa oder in den Vereinigten Staaten, wird Religion natürlich gerne als Privatsache verhandelt. Und das entzieht sie aber natürlich kein bisschen der Kritik. Zunächst aber muss man, glaube ich, tatsächlich sehen, was für ein fundamentaler Bruch stattgefunden hat im Verhältnis zur Religion. Vergleicht man das mit früheren Jahrhunderten, also Tausende von Jahren, war Religion, gerade der christliche Glaube, etwas sozusagen das Öffentlichste, was es gibt, etwas, was objektive Verbindlichkeit gestiftet hat. Und erst mit dem Bruch der Aufklärung des Kapitalverhältnisses ist es zu einer Situation gekommen, dass Leute das gerade als ihre Privatsache begreifen dürfen. Man kann das sehr schön, denke ich, verfolgen an dem an den Wandlungen des Blasphemie-Paragraphen. Also Blasphemie ist natürlich immer verboten worden, verfolgt worden. Aber also in mittelalterlichen Zeiten sagen stellvertretend für Gott, der da beleidigt worden ist. Und dann mit dem Beginn der Neuzeit war Blasphemie erstmal ein Angriff auf den Staat, insofern man den staatlich vorgeschriebenen Glauben beleidigt hat, hat man den Staat beleidigt. Und heute, wenn es heutzutage Blasphemieverfahren gibt, die es ja auch im so aufgeklärten Europa, auch in Deutschland immer noch, wenn auch selten gibt, dann geht es um die Beleidigung religiöser Identität. Das heißt, Leute fühlen sich sozusagen gerade in ihrem Intimsten angegriffen. Es wird nicht mehr stellvertretend für Gott oder für den Staat gekämpft, sondern die Identität wird geschützt. Und gerade daran kann man aber sehen, dass diese Privatsache Glaube, was da so vor sich hergetragen wird, das ist meine ganz eigene Sache, die muss ich nur mit mir abmachen, die geht den Rest der Welt nichts an, wie schnell das eigentlich umschlagen kann in geradezu ein Ticket dafür, aggressiv gegen Kritiker und Kritikerinnen vorzugehen. Und das sieht man natürlich in erster Linie an den heutigen Islamdebatten, also wie weit darf man den islamischen Glauben kritisieren, aber natürlich würden sich die Pfaffen hierzulande auch freuen, wenn man so auf Kritiker reagieren könnte, wie es aufgebrachte muslimische, verhetzte muslimische Gläubige tun können.
Du bist eben auf den Bruch zwischen dem religiösen Mittelalter, sag ich mal, und den heutigen Industriegesellschaften eingegangen. Und dieser Bruch wurde ja auch stark von der Aufklärung vorangetrieben. Und während man vielleicht sagen könnte, dass damals die Religion oder die christliche Religion, das Christentum, die katholische Kirche quasi ein Gewaltmonopol hatte und auch einen starken Einfluss auf die Menschen und auch in dem Sinne, dass sie eine Welterklärung geboten hat, eine damalige, also die Welt wurde von Gott geschaffen. Also es ist ja nicht nur die weltliche Macht der Religion, die sich verändert hat, sondern auch, dass neben dieses Welterklärungsmodell andere Modelle getreten sind, zum Beispiel oder vor allem die Evolutionstheorie. Mhm. Inwieweit hat sich dadurch die Rolle von Religion heute verändert oder was macht Glauben heute aus?
Ja, das ist schwer zu sagen, was das ausmacht. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute das selber wüssten, wenn man sie fragen würde, was eigentlich für sie Glauben ist. Vielleicht kann man sogar sagen, dass diese Vorstellung von Glauben oder die Semantik des Wortes Glauben selbst sich entscheidend geändert hat. Im Mittelalter war das, was man heute mit dem Wort Glauben verbindet, also etwas, was man nicht wissen kann, aber was man ahnt, was man spürt oder so etwas, so ein religiöses Verständnis hat es ja gar nicht gegeben, sondern das war sozusagen natürlich eine unabweisbare Wahrheit wie heute, was weiß ich, die Fallgesetze oder so. Und das heißt, dass eigentlich erst mit dem Bruch von diesem Weltbild überhaupt so eine Vorstellung von Glauben im Sinne von ich glaube halt daran, erst in der Neuzeit eigentlich sich durchgesetzt hat. Und ich denke da drin, in diesem, ich glaube halt daran, steckt eine Menge dieses Trotzige, dass ich weiß zwar, dass die Welt auch ohne Gott funktioniert, also dass sie, aber ich brauche das sozusagen für mein Seelenheil. Und ich denke, man kann halt vor allen Dingen bei den Religionen, Glaubenssystemen, esoterischen Spinnereien, die bürgerliche Gesellschaft selbst hervorgebracht hat, also vom Protestantismus bis zu Scientology oder ähnlichen Wahngeschichten sehen, wie unglaublich stark die eigentlich so eine Art von emotionaler Pflege des Subjekts betreiben. Also Protestantismus ist man dann ganz alleine mit Gott und bespricht seine Sachen und der ökonomische Erfolg wird dann zum Indikator, wie im Calvinismus, für die Auserwähltheit. Oder eben noch krasser, in diesen esoterischen Geschichten geht es eigentlich immer nur darum, sich selbst zu pflegen. Und deswegen können heute Leute ja auch alles Mögliche verbinden. Also sie können sich irgendwie als Christ begreifen und trotzdem hinduistische oder buddhistische Praktiken übernehmen, wie Yoga, oder sich ihren eigenen Privatglauben zusammenbasteln, von dem sie irgendwo auch wissen, dass das, wenn nicht Spinnkram ist, dann doch etwas eigentlich, was mit dem früheren Verständnis von Religion als objektives Modell nicht mehr so viel zu tun hat und was deswegen sie ja auch in Schwierigkeiten stürzt. Also wenn ich sage, ich brauche Gott eigentlich, damit es mir besser geht, wird sozusagen Gott von der höchsten Instanz der Welt zu so einer Art Hilfskraft für mein eigenes Wohlbefinden und ist gerade eben nicht mehr dieses übermächtige Wesen, was mir helfen soll, den Weg zu zeigen, sondern eigentlich etwas wie andere Hilfsmittel auch. Insofern steckt in viel, in dem, was Glauben heute gerne genannt wird, immer auch ein wieder besseres Wissen drin, etwas, was Adorno mal den ungeglaubten Glauben genannt hat. Und deswegen ist er häufig in einem immer so defensiv. Also ich weiß es zwar besser, aber so vage und gleichzeitig durch das schlechte Gewissen drin immer latent bis manifest aggressiv.
Und inwieweit verändert sich durch auch diese Veränderung des Glaubens auch die Religionskritik? Also du hattest ja eben über den ungeglaubten Glauben gesprochen oder so wieder des besseren Wissens den Glauben. Bedeutet das, dass Glaube eigentlich mit dem Glauben an die Wahrheit der Inhalte der Religion nicht mehr in direkter Verbindung steht?
Ich denke, also auch da müsste man natürlich immer gucken. Es mag sicherlich in vom Weltmarkt noch nicht so erfassten Gegenden, ob das nun animistische Vorstellungen auf Südseeinseln oder asiatische Provinzen oder auch irgendwie tiefe schwarze Löcher wie Bayern oder das ländliche Niedersachsen, mag es durchaus noch Leute geben, die wirklich in einem naiven Sinne Glaubensvorstellungen pflegen. Aber ich denke, bei den meisten Leuten geht es wirklich wenig um Inhalte. Sowieso die Frage, ob Religion ein Welterklärungsmodell ist, sondern eben um eine bestimmte Identitätspflege. Und ich glaube, das muss eine Religionskritik insofern vor allen Dingen erstmal aufnehmen, als die so atheistische Bestseller wie Richard Dawkins sie geschrieben hat, mit Der Gotteswahn, Christopher Hitchens mit Der Herr ist kein Hirte, konzentrieren sich eben darauf zu sagen, die Welterklärungsmodelle der Religion sind falsch, das kann man beweisen, und die moralischen Vorschriften sind dann folgerichtig auch falsch. Und ich denke aber, das verfehlt eigentlich schon immer Religion. Also es verfehlt auch das, die Stellung, die Religion in vorbürgerlichen, vormodernen Gesellschaften hatte. Aber es verfehlt vor allen Dingen eben das Bedürfnis, aus dem Religion heute betrieben wird. Das Problem mit, sagen wir mal, mit Leuten, die Bomben auf Ungläubige werfen oder im katholischen, christlichen Missionaren, das sind Evangelien, die in Uganda Homosexuelle umbringen wollen. Das sind ja nicht Leute, die in dem Sinne durch ein Argument zu erreichen wären, sondern die einfach nur ein Ventil für ihre Bösartigkeit gefunden haben. Und man müsste eigentlich gerade erklären, warum, was an den gesellschaftlichen Verhältnissen heute so ist, dass in einer vollends aufgeklärten Welt trotzdem sich dieses Bedürfnis nach Bösartigkeit nicht etwa zurückgegangen ist, sondern auf eine bestimmte Art sogar noch potenziert hat.
Was neue Fragen aufgeworfen hat, gerade ist die Bezeichnung des Bedürfnisses nach Bösartigkeit. Und da würde ich nochmal nachfragen, ob man sich so Beispiele, wie du sie eben angesprochen hast, durch ein unmittelbares Bedürfnis nach Bösartigkeit erklären lassen oder ob die Bösartigkeit der Handlungen, die da ausgeführt werden, nicht eben eher ein Nebenprodukt anderer Bedürfnisse wäre.
Das ist natürlich, dazu müsste man dann in den Einzelfall gehen. Aber ich denke zum Beispiel, wenn man sich anguckt, Verhältnisse, man müsste dann wirklich erstmal differenzieren, worüber redet man. Redet man zum Beispiel über die im Moment aggressivste religiöse Bewegung, den Islam? Redet man über das Christentum? Redet man über das Christentum in Verhältnissen, wo es eingezäunt und gezähmt ist, oder in Verhältnissen wie zum Beispiel die erwähnten Fälle in Uganda, wo es sich relativ ungehindert ausbreiten kann? Und ich glaube, du hast natürlich recht, dass Bösartigkeitsbedürfnisse alleine nichts erklären. In hiesigen Verhältnissen steckt natürlich in dem Religionsbedürfnis ein bestimmtes Gemeinschaftsbedürfnis drinne, ein bestimmtes popkulturelles Bedürfnis, also viele dieser Einrichtungen wie, sagen wir mal, Kirchentage oder Motorradmessen oder dieser ganzen Schnickschnack, den sich jetzt Werbefuzzis einfallen lassen für die Kirchen. Das ist halt irgendwie ein Popkulturevent und Wir sind Papst funktioniert dann genauso gut wie Wir sind Weltmeister oder Wir sind Lena. Aber ich finde, es gibt auch ein bestimmtes Moment von Bösartigkeit da drin, wo ich auch gar nicht auf zum Beispiel Selbstmordattentäter gehen muss, sondern eben mir angucke, wenn Leute in den USA, und sowas kommt ja auch hier zunehmend auf, wenn Leute in Verhältnissen, wo Fragen wie von funktionierender Krankheitsvorsorge, Wohnungsmarkt, was auch immer, wenn all solche brennenden Probleme da sind und Leute aber Wahlen danach entscheiden, wahlentscheidende Fragen sind, ob Schwule heiraten dürfen oder Minderjährige abtreiben oder so, also solche wirklich für keinen materiellen Lebenszusammenhang wirklich entscheidende Fragen, oder natürlich klassisches Beispiel, die Evolutionstheorie lehren an Schulen oder Kreationismus. Also wenn Leute sich auf solche Fragen kaprizieren und ihre eigenen, also sozusagen alles, was sie handfest an die Welt bindet, aufgeben, dann hat da auch das Moment von Bösartigkeit, von anderen Leuten das Leben vermiesen, so wie sie ihr eigenes Leben als Hölle begreifen, schon eine wichtige Rolle. Diese Bösartigkeit, die sich dann natürlich eben daraus speist, dass man sich an etwas klammern, an etwas bindet, von dem man auch weiß, dass es eigentlich die Rolle nicht erfüllen kann, die man ihm zuschreibt, die eben aus so etwas wie ungeglaubten Glauben entsteht. Und ich denke, wenn Religion mal irgendwann auch ein Symbol für Hoffnung war, wie es ja noch bei Marx in der Religionskritik vorkommt, also die Trostspenden in heillosen Zeiten, hat Religion eben tatsächlich dieses Moment von Hoffnung eigentlich kaum noch, sondern steht eben eher wirklich dafür, für den Wunsch nach Möglichkeit, alles zu negieren, was es tatsächlich an Hoffnungsvollem geben könnte, an Möglichkeiten von Freiheit, von Luxus, von Wollust, dass es eben wirklich darum geht, sich und anderen die Welt zu vermiesen, um in ihr überhaupt noch zurechtzukommen. So, und das ist tatsächlich, glaube ich, der vielleicht fundamentalste Unterschied zu vorbürgerlichen Zeiten, dass Religion einmal neben allem Bösen, Repressiven, so, was eben immer schon in Religion drin steckte, durchaus auch mal eben eine Hoffnung verkörpert hat, eine Hoffnung, für die man sich eben nicht anders vorstellen konnte, als indem man sich ein vollkommenes Wesen schuf, indem man ein Paradies im Jenseits schuf, wenn es schon im Diesseits nicht denkbar ist. Aber in dem Moment, wo die Produktivkräfte so sind, wo die Möglichkeiten da sind, dass die Menschen eigentlich auf dieser Welt im Diesseits glücklich werden könnten, wo keiner mehr hungern müsste, wo also diese Verschiebung ins Übernatürliche von Bedürfnissen keine Notwendigkeit mehr hat, da wird, wenn man es dann trotzdem weiter tut, fällt eben dieses ganze Hoffnungsmoment weg und übrig bleibt der Keim, der Bösartigkeitskeim, der immer schon dran war, aber der bleibt jetzt eben als einziges. Also die Freude am Strafen, die Freude am Leuten etwas vermiesen.
So wie wir jetzt über Religion gesprochen haben, war es ja eher Religion als Bedürfnis oder Religion, die aus gewissen Bedürfnissen heraus entsteht. Und auf diese wird in der Religionskritik ja nun meistens nicht angegangen. Es wird nicht geguckt, warum glaubt man, wie lebt sich dieser Glaube aus, sondern es wird gesagt, das, was geglaubt ist, ist falsch. Da haben wir auch eben schon mal drüber gesprochen. In deiner Textreihe hieß es auch, dass die gängige Religionskritik sich somit nur an die offenkundigen Lügen der Religion, nicht aber an die Wahrheit, die sie verbirgt, wendet. Was ist noch ein wahrer Gehalt von Religion?
Einer, den sie selbst wahrscheinlich kaum noch weiß. Wenn man mit der Wahrheit war gemeint, die schon erwähnten Autoren Dawkins, Hitchens, überhaupt eine gewisse Tradition von positivistischer, Mainstream-linker Religionskritik, guckt sich halt religiöse Texte, religiöse Formen an, misst sie sozusagen an diesem positivistischen Wissen und verwirft sie und sagt dann, was weiß ich, da waren die Leute noch nicht schlau genug und hatten noch nicht die Erkenntnisse von Newton oder was auch immer und wussten nicht, wie Dinge funktionieren und jetzt wissen wir es aber. Und sie verfehlen dabei aber, dass Religion gar nicht in erster Linie einfach nur den Anspruch hat auf wissenschaftliche Erklärung von Phänomenen, sondern eine bestimmte Haltung zur Welt vermittelt. Und an dieser Haltung ist insofern auch immer etwas Wahres dran gewesen von sich nicht mit dem, was ist, begnügen. Das, was ich vorhin schon meinte, also die Vorstellung von einem Besseren haben als so, wie es ist. Es könnte auch anders sein. Und eigentlich ist es sehr erstaunlich, dass die bereits von mir erwähnten Religionskritiker, die vordergründig so menschenfreundlich auftreten, was sie in vielen Fällen natürlich auch tun, sagen hier, Kirche macht viele menschenfeindliche Sachen, Religion überhaupt, aber insgeheim ein gleichzeitig ganz misanthropisches Menschenbild mit sich rumschleppen, von Religion gleichzeitig als Überhebung kritisieren und sagen, naja, der Mensch ist halt nur irgendwie ein Säugetier mit zu großem oder zu kleinem Frontalkortex, also denkt, aber kann nicht richtig denken. Religion wird dann zu so einer Art biologischem Defekt und daraus resultiert erstens eine Abwehr von spekulativem Denken, zweitens aber auch eben Vorstellungen von einem Naturalismus, der sagt, ja, Menschen sind eben so und so natürlich geschaffen und so ist es und sollten auch wie alle anderen Naturwesen behandelt werden. Das ist also ein so brutales Verhältnis eigentlich, eins, was mit Begriffen wie Würde, Freiheit, Vernunft schon gar nichts mehr anfangen kann, weil die ja alle theologisch kontaminiert sind, diese Begriffe, sich gar nicht naturwissenschaftlich nachweisen lassen. Und demgegenüber behalten die großen religiösen Entwürfe, von eigentlich dem Tanach, also den Büchern Mose und christlich-scholastischen Spekulationen und was es auch immer gibt, eben auch einen Moment von Recht, in dem sie eben sozusagen den Sprung, das andere, was den Menschen auch von der Natur trennt, was ihm sozusagen den das Neue, das Anderssein ermöglicht hat, versuchen zu denken. Natürlich nicht hinreichend, natürlich sozusagen fehlerhaft, weil eben nur in der Fantasie. Aber es wurde mal versucht, eben gerade diesen Sprung aus den einfachen Naturverhältnissen heraus zu begleiten. Und das würde ich sagen, das ist sagen das Wahrheitsmoment, was Religion hatte, wovon die heutige Religion aber in den seltensten Fällen noch was weiß und weil sie unter den Bedingungen stattfindet, wo man eben diesen Sprung ins Neue, ins Bessere, ins Andere eben nicht nur in Fantasien vom Jenseits, Fantasien vom vollkommenen Wesen vollziehen müsste, sondern sich tatsächlich zur Welt verhalten könnte, zu dieser Welt, als wäre sie einem von Gott geschenkt, dass sie diese Rolle deswegen auch gar nicht mehr spielen kann. Aber das, was eben an Hoffnungen, Wünschen und so weiter in Religion mal drin gesteckt hat, das wird eben säkularisiert, eine kommunistische Kritik der Verhältnisse auch bewahren müssen.
Alles klar. Die Zeit wird leider ein bisschen knapp. Mhm. Dann vielen Dank erstmal, Lars.
Ja, ich bedanke mich.